Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Der Powerplay-Podcast wird Ihnen präsentiert von der Meyer-Höfer-Gruppe. Wir bringen Metall in Form.
Servus liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leeb und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus.
Servus Fabian.
Pfingstpause, gut überstanden, ohne Folge. Danke dafür. Man kann nicht wegfahren, es wird nicht mal eine Aufnahme
machen. Ja, wenn du nicht da bist, dann geht ja nichts voran, das weißt du.
Das ist Wahnsinn. Dabei hat sich doch so viel getan bei den Blue Devils. Seit der letzten Aufnahme 5 neue Spieler. Ein paar Abgänge auch noch, ist klar. Aber der Kader für die kommende DL2-Saison 26-27, er bekommt so allmählich ein Gesicht. Rein statistisch, sagen wir mal, 3 Torhüter, 7 Verteidiger, 11 Stürmer. Stand heute, 10. Juni 2026. Das ist eine solide Basis. Ich würde jetzt sagen, das Kind muss noch etwas genährt werden. Es ist noch etwas dünn, darf noch etwas breiter werden. Und wir werden jetzt darüber reden, ob es vielleicht auch in der Spitze noch den ein oder anderen Zugang bedarf oder wie du diese Zusammenstellung des Kaders bisher einschätzt. Um es zu vernamentlichen, seit der letzten Aufnahme sind neu dazugekommen Verteidiger Marius Galzo, dann Philipp Faulhaber und im Sturm Philipp Reisenecker, Tyler Grohn und, jetzt wie spricht man aus, Michael Rigosch.
Ja, ganz klares Ja.
Gestern Michael Rigosch, der die 4. Conti-Stelle besetzen wird. Und da wollen wir heute ein bisschen uns den Kader anschauen. Wir wollen ein bisschen in die Tiefe bei den Contis gehen, weil aktuell sind mit Michael McNiven, Tommy Mack, Alex-Olivier Voyer und eben Michael Rigosch 4 Conti-Stellen für die kommende Saison vergeben. Nochmal zur Einordnung, es dürfen insgesamt 6 Conti-Lizenzen in einer Saison vergeben werden. Pro Spieltag dürfen allerdings nur 4 eingesetzt werden. Das heißt auch, wenn keiner dieser 4 Contis während eines Spieltags auf der Tribüne sitzen soll, dürfte es das vorerst mal gewesen sein. Und ich glaube, da haben die Blue Devils aus dem Fehler in Anführungsstrichen der Vorsaison gelernt und gehen jetzt mit dieser Conti-Besetzung in die neue Saison. Weil so behält man sich einfach die Möglichkeit offen zu reagieren. Es kann immer sein, dass einer dieser Contis plötzlich nicht mehr funktioniert oder wie Rigosch, der das erste Mal in Deutschland spielt, hier nicht funktioniert. Diese Möglichkeit gibt es bei diesen Positionen immer. Und dann behältst du dir eben, wenn du noch 2 Lizenzen zu vergeben hast, da die Möglichkeit offen zu reagieren oder dann vor der entscheidenden Saisonphase, sprich Playoffs, was wir nicht mehr hoffen, Playdowns, nochmal nachzuschießen. Aber Tom, jetzt sag mal, was hältst du vom Kader bisher?
Ja, das ist ja richtig gesagt, vielleicht noch ein bisschen dünn. Was ein bisschen auffällt, ist, dass es natürlich sehr viele sehr, sehr junge Spieler sind. Da haben wir in der letzten Folge auch schon ein bisschen drüber geredet. Da kam ja ein junges Trio dazu. Und auch 2, 3 Spieler, die, also für die das Wort erfahren schon eine Untertreibung wäre, wenn man ehrlich ist.
Du sprichst von Marius Galzo?
Ich spreche von Marius Galzo, ich spreche von Tyler Grohn. Ich meine, zusammen sind die 77 Jahre alt.
Das ist Erfahrung.
Das ist Erfahrung. Wenn man da als Galzo die Nachricht kam, ja auch mal kurz gegoogelt und dann findest du sofort irgendeinen Artikel über irgendeinen Transfer, den er vor 8 Jahren gemacht hat. Und da wurde er schon als sehr, sehr erfahrener Verteidiger beschrieben. Also das, ich will jetzt hier kein Altersshaming betreiben, um Gottes Willen, Erfahrung ist natürlich auch immer wichtig für eine Mannschaft. Aber natürlich ist die Frage, wie sich das dann auch im Laufe einer langen, einer harten Saison, gerade auch in puncto Verletzungsanfälligkeit, dann irgendwie auswirkt oder vielleicht auch nicht.
Also da muss man zur Ehrenrettung sagen, Galzo steht voll im Saft, hat Krimitschau in der Vorsaison voll durchgezogen. Also das ist, wenn er es drauf hat, wenn er körperlich noch, wenn er noch mitmacht, also das sehen wir gerade bei der Fußball-WM, da gibt es ja auch so einen 40-Jährigen.
Der immer wieder ausfällt wegen dem Wehwehchen.
Dessen 40-jährige Wade immer Probleme macht. Da sind wir gespannt.
Aber das meine ich ja, also dass der gut im Training ist, dass der fit ist, alles klar. Aber die Saison ist lang, die Saison wird hart und dann muss man halt einfach sehen, wie das mit der Belastung dann ausschaut.
Also ich bin eigentlich ganz angetan, weil das deckt sich so mit, ja, meine Philosophie ist jetzt übertrieben, aber dass man in der Defensive sehr, sehr konsequent auf Erfahrung, Routine setzt und wie sagt man, die jungen Stürmer, die jungen Wilden,
ja,
die dürfen dann vorne im Sturm sich austoben, finde ich eigentlich gar keine so schlechte Strategie. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob es aufgeht. Mit Tommy Mack, Scalzo, Bohatsch, Filin, das sind Pokorny. Und dann hast du ja Faulhaber und Marosch noch mit zwei jungen Verteidigern, aber da hast du schon geballte Erfahrung hinten drin. Dazu mit Michael McNiven, einem Torhüter, wir haben es oft genug jetzt hier betont, der eben auch sehr, sehr erfahren ist mit NHL, AHL-Erfahrung. Gesegnet da, das kann funktionieren. Also ich, momentan ist es ja so, der Tenor, der von den Fans wiederkommt, der Widerhalt, ist, wie es einfach auch zum Zeitgeist passt, das ist eher kritisch. Da wird dieser Kader eher schwierig gesehen, dass es eine schwierige Saison wird, dass da die großen Namen fehlen würden, die vermeintliche Qualität fehlen würde. Ich bleibe dabei, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe. Wer weiß denn jetzt hier im Juni 2026, wie dieser Kader, der noch nicht komplett ist, dann ab September auf dem Eis performen wird. Wir kennen, so ehrlich muss man sein, Dave Metzos, den neuen Trainer, wir kennen ihn nicht. Wir wissen nicht, mit welcher Philosophie er hierher kommt, wie er die Reihen zusammenstellen wird, wie diese harmonieren werden, wie diese funktionieren werden. Deswegen, Stand jetzt ist für mich alles möglich. Es ist alles möglich, dass dieser Kader sich im Laufe einer langen Saison so zusammenspielt, harmoniert, dass es funktioniert. Aber genauso halte ich es eben auch möglich, dass es ein Rohrkrepierer wird. Und dass es eine ganz, ganz schwierige Saison wieder bis zum letzten Best of Seven in der zweiten Play-Downs-Runde wird. Aber das vermag jetzt hier keiner vorherzusehen. Deswegen, die Bewertung würde ich alle in die Länderspielpause verschieben im November. Da haben wir einen ersten Eindruck dann, wie diese Mannschaft zusammengestellt wurde, wie sie harmoniert, wie die Reihen funktionieren. Und da denke ich, ist ein ganz guter Einstieg, dass wir mal auf die vier Contis schauen. Wie gesagt, ich glaube, da ist die Planung vorerst abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass man mit einem fünften Conti in die Saison geht, weil das müsste man immer einen auf die Tribüne setzen. Fangen wir an, Michael McNiven im Tor. Letztes Jahr die streitbarste Personalie. Eben aufgrund seiner Nähe zum Teampräsident Stefan Seeger, seiner Doppelfunktion mit Torwarttrainer und Schlussmann, dazu seine einjährige Spielpause, seine Verletzungen. Er ist nicht in den Rhythmus gekommen. Dazu das Rotationsprinzip von Sebastian Buchwieser, das ihn daran gehindert hat, wieder in einen Rhythmus, den ein Goalie einfach braucht, zu finden. Von daher ist die Ausgangslage für mich jetzt aktuell ganz, ganz konträr, eine völlig andere als in der Vorsaison, weil Michael McNiven ist für mich die absolut unumstrittene, unangefochtene Nummer 1 mit den beiden jungen Backups, Patrick Mühlberger, Connor McLeod. Ich glaube, Michael McNiven wird in der kommenden Saison relativ frei und selbstbestimmt entscheiden können, wann er denn sich eine Pause gönnt, wann er den Jungen mal Spielzeit gönnt. Aber ich glaube, da gibt es keine Diskussion, wer nächstes Jahr von 52 Hauptrundenspielen vermutlich Minimum 45 machen wird. Wenn es denn verletzungsmäßig alles gut geht, gesundheitstechnisch, wird es Michael McNiven sein. Und damit geht aber für mich auch eine Forderung einher, oder Forderung, eine Erwartung ist das bessere Wort, Erwartung geht einher. Wenn er diese Konstanz hat an Spielzeit und gepaart mit der Fähigkeit, die er zweifelsfrei hat, dann erwarte ich von ihm nächstes Jahr eine Quote, die an die Top-Leute ranreicht. Ich habe es rausgesucht. Neffin in Regensburg, Marone, Weißwasser, Kevin Reich, Grimitschau waren jetzt, glaube ich, somit die statistisch besten Goalies der letzten Saison mit einer Fangquote 92% plus oder knapp darunter. Und sag ganz ehrlich, diese 91er-Quote in diesem Bereich, 91, 91 plus, die erwarte ich dann von Michael McNiven. Bin ich da zu streng?
Na, ich denke, du bist nicht zu streng. Wir haben ja da schon öfters drüber geredet. Michael McNiven hat es, glaube ich, nicht leicht gehabt hier, wo er gekommen ist, aus diversen Gründen. Ich glaube auch, dass diese Rotation von Sebastian Buchwieser ihm einfach überhaupt nicht gut getan hat. Ob es dann für seine Beliebtheit bei den Fans so wahnsinnig intelligent war, oder sagen wir mal, intelligent ist der falsche Begriff, aber so wahnsinnig geschickt war, sich eben sehr auch krass zu inszenieren an der Seite des Teampräsidenten Stefan Seeger, sodass diese Spitzelwirtschaft-Vorwürfe natürlich sehr naheliegend waren. Das ist auch noch so ein Thema. Das heißt aber alles nichts über seine Fähigkeiten als Torhüter. Und deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt, wenn er jetzt die klare Nummer 1 ist, und ich bin bei dir, das wird er sein, ja, und wenn er dieses Vertrauen hat, wenn er auch diese Routine hat, wenn er diesen Flow hat, was er dann zeigen kann, weil das habe ich ja letzte Saison auch schon ein, zweimal gesagt, für einen Conti-Torhüter, das ist ja noch so ein Ding on top, ja. Ein Torhüter an sich wird schon an seinen Daten, an seinen Statistiken, an seinen Quoten gemessen, aber beim Conti-Torhüter schwingt er immer noch im Hintergrund mit. Ist der so gut, dass es sich gerechtfertigt, eine Conti-Stelle für den auszugeben? Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe es gerade vor mir mit den 89,15% Safe-Quote letztes Jahr in der Hauptrunde bei 22 Spielen, glaube ich, waren es, die er gemacht hat. Das ist jetzt ausbaufähig. Also das ist jetzt nicht so, dass er da unter den besten, schon mal gerade, also damit war er so nicht unter den besten 25 Torhütern der Liga und ehrlicherweise auch bei den Contis war er nicht vorne mit dabei. Und ja, ich würde es ihm hoffen, ich würde mir wünschen, dass er, wenn er jetzt das Vertrauen hat, wenn er die Routine hat, wenn er den Flow hat, dass es entsprechend besser funktioniert. Ich meine, der Mann hat wahnsinnig viel Erfahrung, das ist eh klar, der hat schon einiges gesehen, dass der auf dem Eis weiß, wo hinten und vorne ist, eh klar. Ich würde es ihm wünschen, dass er, wenn er ihm jetzt das Vertrauen hat, wenn er die Möglichkeiten hat, dass er ihm ein bisschen mehr zeigt, was er kann. Er hatte ja auch ein paar sensationelle Spiele, auch gerade dann in den Playdowns hat er ja ein paar sehr gute Leistungen gezeigt, wenn man sagen muss, da hat er seinen Vorderleuten hin oder wieder den Allerwertesten gerettet. Gab halt hin und wieder auch so Szenen, wo er jetzt nicht ganz so souverän gewirkt hat, aber wie gesagt, kommt aus der Verletzung, hat keinen wirklichen Flow, ist mit diesem Wechsel, hat einen Trainer, dem vielleicht nicht zu 100% vertraut, ist vom Umfeld wieder schwierig aufgenommen. Ja, wird spannend, wie das dieses Jahr unter einem Metzos und unter einem Stefan Seeger Junior klappen wird.
Du nennst die Namen und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, auch bei Michael McNiven. Alle sportlich verantwortlichen Positionen sind jetzt aus dem Umfeld der Investorengruppe Birch Group und auch seine Nähe zu dieser Gruppe ist ja bekannt. Von daher glaube ich, hat er da jetzt so eine kleine Wohlfühloase jetzt oder zumindest uneingeschränktes Vertrauen, um es neutral zu formulieren. Und da erwarte ich mir was. Also wie gesagt, wir werden daran messen, wir werden diese Quote im Auge behalten. Ich erwarte mir, wenn eine Conti-Stelle für einen Torhüter gezogen wird, dass diese sich auch rentiert, den Unterschied macht und das ein Sieg- und punktebringender Posten hinten drin ist. Michael McNiven macht's 91 plus in der kommenden Saison. Ganz andere Diskussionen führen wir bei Tommy Mack. Ich habe mal eine steile These aufgestellt, die gar nicht so steil ist. Von seinem Auftreten her, von seiner Spielweise her, von seiner Ruhe, von seiner Führungsqualität her, ist er für mich eigentlich der kommende Kapitän jetzt bei den Blue Devils. Dieser Posten muss nach dem Abgang von Thomas Rubesch neu besetzt werden. Und Tommy Mack war in der Vorsaison ja auch schon mit Vizekapitän. Ich glaube, das ist keine allzu steile These, wenn man behauptet, Tommy Mack wird in der kommenden Saison das Kapitänsamt bei den Blue Devils übernehmen. Der ist eine Konstante, einer der Dauerbrenner mit massiver Eiszeit, der sehr, sehr verlässlich spielt, wenig Aussetzer hat, wenig Fehler macht fürs Spiel, für den Spielaufbau, fürs Powerplay, für die Abschlüsse. Das ist vielleicht der einzige Punkt von der Blauen. Könnte noch etwas effektiver sein. Aber ansonsten, Tommy Mack ist die geborene Führungspersönlichkeit in diesem Kader. Und ich habe es, glaube ich, hier vor ein paar Folgen auch schon gesagt, dass es gelungen ist, den auch für die kommende Saison hier in Weiden zu behalten, darf als Coup gewertet werden, als gelungene Aktion. Tommy Mack weiter bei den Blue Devils und sicherlich in den Contis, innerhalb der Contis auch die prägende Figur dieses Teams. Wie schätzt du ihn ein?
Auch da wieder Blick auf die Statistik, der Tommy Mack war, davon abgesehen, dass er ein extrem angenehmer Typ ist, extrem angenehmer Mensch ist, der sich auch sehr schwer provozieren lässt, also der halt sehr krass die Ruhe behält, auch in Stresssituationen, auch wenn es gerade etwas eklig wird. Aber der Blick in die Statistik zeigt halt auch, das war letztes Jahr in der Liga halt nach Punkten der 8-beste Verteidiger. Mhm. Und das, obwohl die Blue Devils jetzt hat generell in den meisten Statistiken, in denen es irgendwie um Scoring geht, also egal ob um Tore oder um Assists, stehen die jetzt nicht ganz so weit vorne aufgrund der Situation. Er kommt bei der Plus-Minus-Quote auch tatsächlich auf minus 5, was natürlich an dem grundsätzlichen Saisonverlauf liegt. Aber er kommt halt auch auf 32 Scorer-Punkte und es ist für einen Verteidiger, dass der fast in jedem Spiel gepunktet hat, also ich glaube 0,65 Punkte pro Spiel, das ist schon auch ordentlich. Und dazu kommen eben noch seine Qualitäten als Leader, als Führungsperson. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das der kommende Kapitän wird. Und dass der auch vielleicht so ein bisschen das Bindeglied ist zwischen diesen, ich meine, er ist jetzt schon ein bisschen da, ja, er kennt die Struktur her, er kennt das Umfeld, er kennt die Fans, er kennt auch die Liga und dass er da so ein bisschen das Bindeglied ist zwischen teilweise den sehr erfahrenen Neuzugängen und auch den sehr jungen Neuzugängen.
Das sitzt da mittendrin.
Das sitzt da mittendrin, genau.
Und dann springen wir eine Position weiter nach vorne. Auch schon da. Es kommt also eigentlich außergewöhnlich, ne? Drei Contis, die schon in der Vorsaison da waren, werden übernommen, obwohl man immer gesagt hat, die Contis haben letztes Jahr nicht funktioniert. Alex Olivier Voyer, Kanadier, im Sturm während der Saison aus Ravensburg nach Weiden gekommen, hatte hier einen sehr, sehr starken Beginn. Ich erinnere mich da an das Derby gegen Regensburg, wo er sehr, sehr gut getroffen, geglänzt hat. Etliche Punkte gesammelt bei seinen ersten Einsätzen im Trikot der Blue Devils. Allerdings schlug dann eben das Verletzungspech zu im Kader und Alex Voyer musste vom Flügel ins Zentrum wechseln, musste als Center spielen und das hat ihm nicht gut getan. Da ist die Scoring-Werte sind dann eingebrochen. Er hat nicht mehr diese Produktivität gehabt, die man von ihm gewohnt war. Nichtsdestotrotz immer vorangegangen. Auch wenn er angeschlagen war, hat er gespielt. Wenn er Wehwehchen hatte, seine persönlichen Befindlichkeiten hinten angestellt. Und er war auch sowas wie ein Aggressive Leader, muss man auch sagen. Legendär sein Bild aus den Playdowns, als er da so ein, ich weiß gar nicht mehr, wer es jetzt war, von Kaufbeuren, den er da ordentlich vermöbelt, nachdem sie ihn mehrfach provoziert hatten. Aber das ist einer, der kann den Unterschied wieder machen, der kann ein verlässlicher Punktelieferant sein. Allerdings sehe ich es so, dafür braucht er einen Center neben sich. Also ich erhoffe mir schon, dass Dave Metzos da eine Formation findet, in der Voyer richtig, richtig wieder zündet. Also ich kenne Trigosch noch nicht, was das für ein Center ist. Postel, Groen, mal schauen, Janke, keine Ahnung, Groen auch eher, glaube ich, Flügel. Janke könnte ich mir vorstellen.
Janke oder Rigosch.
Ja, muss man jetzt abwarten. Wer da mit wem am besten harmoniert, wie da die Reihenzusammensetzung ist oder sein wird, das ist jetzt ein spannender Prozess, wenn dann das Eistraining im August wieder beginnt. Was für Lösungen da gefunden werden. Aber ich hoffe wirklich, dass Alex Voyer einen Center neben sich hat, der ihn einzusetzen weiß. Und dann kann Voyer auch dieser Unterschiedsspieler wieder sein und seine Scoring-Ausbeute dann wieder deutlich nach oben schrauben im Gegensatz zur zweiten Hälfte seiner Zeit hier in Weiden.
Trotzdem, also du hast in allem recht, was du da gesagt hast, aber trotzdem ist es bemerkenswert, wenn du dir anschaust, wie der letzte Saison in der ersten Saisonhälfte in Ravensburg performt hat und wie er dann in der zweiten Saisonhälfte in Weiden performt hat. In Ravensburg hat er 11 Scorerpunkte in 24 Spielen geschafft. In Weiden waren es dann 24 Scorerpunkte in 27 Spielen. Also er hat einfach mal seine Scoring-Quote verdoppelt. Also irgendwas muss auch letztes Jahr für ihn in Weiden schon gepasst haben, trotz natürlich dann dieser Geschichte mit der Umstellung auf die etwas ungeliebtere Center-Position.
Aber das ist das, was ich vorhin meinte, dass es jetzt verfrüht ist, irgendjemand zu verteufeln oder in den Himmel zu loben, von Kaderplanung bis Personalien etc. Entscheidend ist auf dem Eis. Und das ist, manchmal passt es eben einfach nicht. Das ist das beste Beispiel, wo je ein herausragender Stürmer, hat aber in Ravensburg nicht funktioniert, warum auch immer. Und diese Fälle wird es immer wieder geben. Deswegen, ich finde es gut, dass man sich jetzt zwei Conti-Stellen offen hält oder Conti-Lizenzen offen hält, die man nachträglich noch ziehen kann. Da hat man einfach diesen Puffer. Jetzt versuchen, ob es in dieser Konstellation funktioniert mit diesen vier Contis. Wenn nicht, kann ich dann nachbessern. Und Voyer ist selbst das beste Beispiel. Ravensburg hat letztes Jahr irgendwann gesagt, okay, es funktioniert nicht mit Voyer, wir brauchen einen anderen Conti. Wurde sein Vertrag aufgelöst. Pech für ihn, Glück für die Blue Devils in diesem Fall. Und da hoffe ich wirklich, dass es von der Konstellation her so sein wird, ein guter Center neben ihm, der ihn einzusetzen weiß. Und dann glaube ich, zündet Voyer auch wieder. Und dann kommen wir zum letzten Neuzugang. Gestern am 9. Juni offiziell verkündet worden, nachdem es in den Tagen zuvor die Spatzen schon überall hier von den Dächern gepfiffen hatten. Michael Rigosch, Rigosch, wir werden es erfahren. Der Michael, ich sage einfach, der Michael ist.
Der Michel.
Der Michel, der Rigosch Michel, ist da bei den Blue Devils, besetzt die vierte Conti-Stelle. Er kommt aus Frankreich, aus Rouen. Dragon de Rouen, wie der Franzose sagt, hat dort in einer tollen Mannschaft gespielt. Die waren erfolgreich in der Ligue Magnus. In der Liga Magnus.
In der Magnus-Liga.
die haben gut gespielt, die waren die Hauptrundenmeister. Aber Rouen war Hauptrundenmeister, ist dann im Playoff-Halbfinale am späteren Meister Bordeaux ausgeschieden, gescheitert. Und haben den Pokal gewonnen in Frankreich und also da durchaus mannschaftlich erfolgreich. Und zuvor war er in Großbritannien, in Coventry war er aktiv. Und
vielleicht kannst du mir da mehr sagen zu den beiden Stationen. Ich kann jetzt wirklich diese Ligen, also diese EIHL in England und diese Ligue Magnus oder wie auch immer die heißt in Frankreich, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie stark sind die, auf was für Niveau sind sie. Ist das DEL2-Niveau? Ist das sogar DEL-Niveau? Ist das drunter?
Ich würde sagen dazwischen.
Dazwischen.
Also es ist nicht DEL-Niveau, aber es ist über DEL2-Niveau. So würde ich jetzt, ohne mich jetzt da wirklich in der Tiefe auszukennen, ich habe noch, doch, auf französische Liga habe ich tatsächlich mal geschaut, weil dort, ich weiß jetzt den Verein nicht mehr, Thomas Rubesch kam aus Schweden, hat aber zuvor in Frankreich gespielt. Und daher habe ich mich mal mit dieser Liga befasst. Das ist aber jetzt auch schon ein paar Jährchen her, weil Thomas Rubesch hat ja doch ein paar Tage hier gespielt. Aber ich würde sie dazwischen einschätzen. Vielleicht die großbritannische Liga IHL vielleicht sogar noch ein bisschen über. Aber wenn man dieses Finale in Frankreich verfolgt hat, dann oder jetzt auch, wenn man mal nach in die Schweiz blickt, also da ist schon das ist Qualität. Wie gesagt, ich würde es jetzt aus dem Bauch raus dazwischen einordnen. Und von daher glaube ich schon, dass es ein guter Transfer ist. Aber bevor wir jetzt auf Michael Rigosch mal im Detail schauen und da noch das ein oder andere Schmankerl ausgegraben haben aus seiner bisherigen oder aus seiner Vita, seines bisherigen sportlichen Lebens, gehen wir kurz ab in die Werbung.
Ihr hört den Powerplay-Podcast von Oberpfalz Medien. Präsentiert von der Meierhöfer-Gruppe mit ihren Produktionsstandorten in Erbendorf, Eschenbach und Pressart. Ob Maschinenbau, Anlagenbau oder hochspezialisierte Fertigungstechniken, die Meierhöfer-Gruppe steht für höchste Qualität und maßgeschneiderte Lösungen. Mit modernster Technik, einem starken Team und unserem Motto »Geht nicht, gibt's nicht« setzen wir neue Maßstäbe. Du willst Teil dieser Erfolgsgeschichte werden? Dann besuche unser Karriereportal unter www.meierhofer-gruppe.de. Hier warten spannende Jobangebote und berufliche Perspektiven auf dich, sowohl kaufmännisch als auch gewerblich, von der Ausbildung bis hin zu Positionen für erfahrene Fachkräfte. Und nun weiterhin viel Spaß mit dem Powerplay-Podcast.
Willkommen zurück bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Wir sind mittendrin in der Analyse der Contis für die kommende Saison und sind beim Neuzugang Michael Rigosch gelandet. Ja, Was nehmen wir mit für ihn? Sind die Blue Devils die erste Station in Deutschland? Er hat 27 Jahre, so wie man aus, 27 Jahre, erste Station in Deutschland. Er hat den Stempel der klassischen nordamerikanischen Ausbildung in Kanada und Amerika. Und wenn man da ein wenig in die Tiefe eintaucht, dann fallen einem ein paar Besonderheiten auf. Zum einen die Saison 2016, 2017.
Du meinst, da hat er mit Spielern zusammengespielt, die man hier auch durchaus kennt oder der Name hier zumindest eine Rolle spielt?
Ja, nicht nur Spieler. Er hat mit Tyler Ward in einer Mannschaft bei den Merritt Centennials und mit
Stefan Seeger Junior.
Richtig.
Der aber damals Spieler war.
Der damals Spieler war? Das richtig. Ah ja, okay. Gut. Ja, aber jetzt ist er in anderer Position eben auch jetzt, wieder hier.
Aber er kennt hier schon jemand, sagen wir es mal so.
Genau so ist es. Also Stefan Seeger Junior und Michael Rigosch haben zusammen 16-17 bei den Merritt Centennials gespielt. Ja, das ist so ein klassischer Transfer eben. Das ist ein Spieler, den man kennt, wenn der auf dem Markt ist. Stefan Seeger Junior wird ihn einschätzen können. Er kennt ihn, wie es so schön heißt, eben dann aus der Kabine. Er kennt ihn nicht nur von Videos oder Scouting-Berichten etc., sondern er kennt ihn aus der Kabine. Er weiß, wie er tickt. Und wenn er der Meinung ist, er passt hier rein in Weiden, er kann der Mannschaft was geben, was dieser Kader bisher noch nicht hat, dann ist es durchaus ein verständlicher Transfer. Und er ist ausgezeichnet worden in Amerika mit Nachwuchstiteln, hat da mal diverse Ligen und Juniorenstationen absolviert und dann taucht plötzlich eine Lücke auf. Also er war auch IHL und so weiter, dann in den ersten Profistationen, aber dann taucht eben eine Lücke auf, weil in der Saison 23/24 steht da bei Elite Prospects did not play. Und das habe ich mal zum Anlass genommen, ein bisschen tiefer einzutauchen. Und dann bin ich auf ein Interview gestoßen mit Kevin Moore. Wer kennt ihn nicht? Kevin Moore. Er war damals sein Trainer dann in Coventry. Also nach diesem Jahr Pause wechselte Rigosch nach Coventry. Und dort war Kevin Moore sein Trainer. Und der hat es so erklärt, dass Michael Rigosch verletzt war, eine halbe Saison lang. Und dann, wie es so schön heißt, hat er nicht mehr den, in Zitat, richtigen Fit gefunden. Sprich, er hat keinen Vertrag mehr bekommen bei einem Verein, hat keinen Verein mehr gefunden, der ihn aufnehmen könnte. Deswegen ein Jahr Spielpause infolge von Verletzungen. Aber umso beeindruckender ist es dann eigentlich, wie er in Coventry performt hat. Wie gesagt, nach einem Jahr Pause hat er dann in 54 Hauptrundenspielen 39 Assists gesammelt, war damit der beste Vorlagengeber der gesamten Liga und hat inklusive, wenn man Pokal jetzt dazu nimmt, Challenge Cup, hat er in 66 Spielen 64 Punkte für Coventry gesammelt. Coventry hat die Hauptrunde auf Platz 5 beendet, ist dann in den Playoffs früh ausgeschieden. Aber das Signal, das mit seiner Leistung in Coventry einhergeht, Pause hat ihm nichts ausgemacht scheinbar. Aber er hat natürlich viel gespielt, er hat gepunktet, da hat es gepasst. Hat als Center abgeliefert, was von ihm erwartet wurde und dann wechselte er weiter nach Frankreich, eben zu Rouen, ein französischer Traditionsclub und wie gesagt, die haben die Hauptrunde gewonnen. Playoffs dann relativ deutlich im Halbfinale 0-4, Best-of-7-Serie gegen Bordeaux. Und auch hier, 45 Spiele für Rigosch, 39 Punkte, ist okay. Nicht mehr diese Ausbeute wie in Coventry, aber okay. Und von daher, glaube ich, lässt sich schon, wenn man auf seine genauen Werte schaut, Assists, ich glaube, Rigosch ist kein Torjäger. Er ist eher der Vorlagengeber. Mhm. Und deswegen auch meine Vermutung, Rigosch, Voyer, könnte eventuell passen. Wie habe ich so schön gelesen, der Trainer, glaube ich, Kevin Moore hat auch gesagt, er ist kein Sniper. Er ist eher Vorlagengeber und in diesem Interview mit Trainer Moore habe ich dann auch noch Zitate über ihn gefunden. Der hat gesagt, Rigosch ist groß, kräftig, schnell, mit gutem Schuss, stabilen Defensivgewohnheiten und Nutzen für Powerplay sowie im 5 gegen 5. Und damit glaube ich, kann das hier funktionieren. Deswegen schauen wir, wie er sich entwickelt. Und der letzte Punkt, der mir zu Michael Rigosch eingefallen ist und was vermutlich auch für seine Verpflichtung gesprochen haben könnte, der ist ein Bulli-Spezialist. Und ich weiß nicht, wer es hier war. Ich glaube, mit Wladislav Filin haben wir hier irgendwann mal über die Besonderheiten von Bullis gesprochen. Und da hat er gesagt, naja, eine Quote über 50 sollte es schon sein. Während ich an Rigosch seine Statistik hier habe, schauen wir schnell Face-Off-Quote letztes Jahr bei den Blue Devils, ob da einer über 50% hatte. Also die Blue Devils an sich krebsten, also wir kriegen jetzt gleich die Zahlen, aber krebsten irgendwo rum, würde ich jetzt so sagen, im niedrigen 40er-Bereich. Insgesamt als Mannschaft und Rigosch selbst hat bis auf Coventry, da ist ein bisschen abgefallen, hat er auf jeden Fall über 50, über 51er Quote gehabt am Bulli. Und das ist was, was man jetzt für die Blue Devils nächstes Jahr sich erhofft, dass man da am Bulli-Punkt eine Stärke zurückgewinnt, die letztes Jahr eine große Schwäche war.
Ja, ich habe die Statistik jetzt vor mir. Die Blue Devils waren letzte Saison von den 14 Teams in der Hauptrunde der DEL2 das schlechteste Bulli-Team mit einer Quote von 45,6%, also weit. Teilweise weit hinter allen anderen Vereinen, also selbst Vereine, die jetzt halt nicht unbedingt, also dass das jetzt Krefeld und Kassel da oben mit dabei sind, ist jetzt glaube ich keine große Überraschung. Aber dass man selbst von Mannschaften wie den, keine Ahnung, EC Bad Nauheim weit hinter sich gelassen wurde, das ist dann, oder Kaufbeuren, ja, das ist dann doch nicht so gut. Also ja, das haben sie diesen Malus haben sie gesehen und da soll Rigosch natürlich tatsächlich helfen.
Ja, schau mal, die Janke, Rigosch, Postel, wie diese neuen Center dann diese Aufgabe angehen werden, ob da der Wert nach oben geht im Gegensatz zur letzten Saison. Wie gesagt, das ist Michael Rigosch, ein vorlagenstarker Center, der sich in Europa schon bewiesen hat. Er muss jetzt zeigen, ob es auch in Deutschland funktioniert. Das Umfeld sollte für ihn passen. Es sind ja doch sehr, sehr kanadisch geprägter Kader bisher. Und wie gesagt, er kennt Stefan Seger Junior persönlich aus der Zeit bei den Merritt Centennials. Und von daher glaube ich, oder bin ich guter Dinge, dass diese Personalie funktionieren kann. Und da ist das Nächste eben abwarten, bevor man hier über irgendjemanden richtet oder urteilt oder analysiert. So ist einfach die Sache. Jetzt schauen wir mal, wie es auf dem Eis funktioniert. Und da dauert es ja noch ein bisschen. Aber ich denke, wo wird's jetzt du? Du bist jetzt Stefan Seger Junior. Jetzt darf ich nicht mehr sagen, du bist Jürgen Rumrich. Nein. So rein personell würde ich jetzt sagen, 7 Verteidiger. 1-2 dürften es noch sein. Und beim Sturm haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 11. Wenn du mit 4 Reihen spielst, brauchst du 12. Und ja, 1-2 Backups sollten es auch sein, Junge.
Was musst du schon noch kommen?
Ich sage mal so, 4 Spieler sollten es vielleicht schon noch werden. Wenn ich sage, 2 Verteidiger, 2 Stürmer jetzt noch. Vielleicht. Oder mindestens 1 Verteidiger, 3 Stürmer eher noch. Und das ist eigentlich die große Unbekannte, wenn ich sage, was ist denn eigentlich noch offen von den Personalien, die in der vergangenen Saison für die Blue Devils gespielt haben. Das sind ja immer noch nicht, und das ist für mich langsam echt ungewöhnlich, es sind immer noch nicht jetzt am 10. Juni 2026 alle Abgänge verkündet worden. Weil, ganz ehrlich, die Gespräche sind längst beendet. Warum macht man das nicht? Warum wartet man da so lange? Ich suche es jetzt gerade raus. Mir fällt ein, Cedric Schiemens ist jetzt für mich so der bekannteste Name, vielleicht der qualitativ hochwertigste Name, der noch nicht kommuniziert wurde. Und es geht weiter mit Nils Samanski, auch noch nicht. Manuel Edfelder, Konstantin Vogt und Daniel Schweiger. Also da sind schon noch welche. Wenn ich sage, Schweiger werden Verteidiger, Edfelder werden Verteidiger. Also Schiemens, boah, hätte ich schon gern länger in Weiden gesehen. Hätte ich gerne weiter in Weiden gesehen, bin gespannt, was sich da tun wird. Aber wenn es so lange dauert, jetzt langsam, bin ich schon fast ein wenig skeptisch. Konsti Vogt, auch ein Kampftier. Der, ganz ehrlich, Konsti Vogt, wenn man weiß oder lernt, wo das Tor ist, wenn der, was der rackert, was sich der für Großchancen erarbeitet, was das für ein schneller, junger Stürmer ist, wenn bei dem mal der Knotenplatz, glaube ich, könnte auch eine Granate werden. Also würde ich auch gern hier sehen. Also Schiemens, Nils Amanski bin ich skeptisch. Manu Edfelder, ja, ist ein solider Verteidiger. Und den kannst du auch im Sturm einsetzen. Das hat letztes Jahr gesehen, wenn es eng wurde, warum nicht? Also da wäre schon noch was. Und dann ist mir aufgefallen, sie haben immer noch Nick Germain. Der wurde nie offiziell verabschiedet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der eine Conti-Zukunft hier in Weiden hat. Aber offiziell verabschiedet wurde er bislang nicht. Also das sind so die offenen Positionen. Wir werden sehen, was sich da noch tun wird. Ich fasse es nochmal zusammen. Schiemens, Nils Amanski, Edfelder, Vogt, Schweiger sind noch offen und auch Nick Germain wurde noch nicht als Abgang verkündet. Aber das werden wir für euch weiter beobachten. Abschließendes Fazit. Was sagst du zum Kader bisher? Skeptisch? Wird's Abstieg? Nein, wir wollen ja nicht bewerten. Aber du darfst es.
Danke. Na, ich bin sehr gespannt, vor allem auf diese, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, diese Kombination von dieser defensiven Erfahrung und diesem offensiven Talent, weil wenn du dir auch mal ein bisschen die Statistiken angeschaut hast, die ein Hoferberg in Ingolstadt bei der U20 von Ingolstadt gebracht hat. Und wenn dann, keine Ahnung, ein, zwei andere von den Jungen auch noch ein bisschen zünden und wenn dann, ich sag wenn, ist schon klar, aber ich sag mal so, das Potenzial ist da. Also ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt auf diese Situation, auf diese Kombination aus defensiver Erfahrung und offensivem Talent und Jugend, weil auch Grimm und Brunner sind ja jetzt nicht wahnsinnig alt. Es könnte super, super spannend werden. Und ich meine, was natürlich der Fall sein wird, wenn jetzt halt einer von denen richtig zündet, also Grimm, Brunner, Hoferberg zum Beispiel, dann werden die keine allzu lange Zukunft in Weiden haben, weil Weiden ist halt Ausbildungsverein. Wenn dann der nächstgrößere Verein anklopft, dann sind die Jungs halt weg, was auch irgendwie logisch ist. Weil wenn zum Beispiel eine Liga höher dann anklopft, dann sagst du nicht, nein, ich bleibe in Weiden, weil die Altstadt ist so schön, sondern dann sagst du, ja okay, dann gehe ich halt nach München oder Ingolstadt oder Nürnberg oder was weiß ich wohin, ist klar. Aber ich bin deswegen tatsächlich sehr gespannt auf diese Kombination aus Alt und Jung. Auch wie Rigosch sich einführt, wie das funktioniert, der könnte schon so ein zentrales Puzzlestück sein in dieser ganzen Angelegenheit, der und vielleicht Janke, ja, die beiden so als Dreh- und Angelpunkt. Ich bin gespannt.
Wie gesagt, das große Fragezeichen, weswegen ich mich gegen eine Einschätzung, ob gut oder schlecht, aktuell wehre, du weißt nie, und das ist im Eishockey ausgeprägter als in jeder anderen Sportart, wie ein Spieler an einem Standort funktioniert. Das weißt du nicht. Wie die Kaderkonstellation ist, wie die Reihenzusammenstellung ist, das Vertrauen vom Trainer etc., da spielt so viel rein. Wenn das funktioniert, schaut es gut aus und ich habe immer noch einen im Hinterkopf, wenn Paul Vinzenz, der macht jetzt die Vorbereitung zum Beispiel in Ingolstadt, dann entscheidet man sich, okay, für ihn reicht es noch nicht aktuell, um in der DEL die Spielzeit zu bekommen, die er als junger Spieler benötigt. Wir geben nur noch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr, eine Saison mit
bisschen
Förderlizenz.
Bisschen DL2-Erfahrung.
Ja, ja, per Förderlizenz. Und dann war ja die Aussage klar, wenn DL2-Förderlizenz, dann geht es nach Weiden. Wobei dann der Haken, den mir schon wieder einfällt, ist Ingolstadt, glaube ich, ist er eher mit, Ravensburg, glaube ich, verbündelt. Aber gut. Das werden wir sehen. Noch viele offene Fragezeichen. Das war der Überblick zum Kader am 10. Juni mit einer Detailanalyse zu den Contis. Ein paar Positionen sind noch offen und darüber werden wir in der nächsten Folge reden, was sich dann getan hat. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.